Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen Montag wünschen wir euch, liebe Anpfiff 15:30 Community. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet alle ein entspanntes Wochenende, seid gut in die Woche gekommen und vor lauter Tatendrang strotzen normalerweise zu Wochenbeginn auch immer Fabi und Sören. Ich hoffe, das ist bei der heutigen Aufnahme genauso, so wie immer also.
Nach dem Intro auf jeden Fall ist die Motivation groß. Schön dabei zu sein, schön wieder mit euch über Fußball zu sprechen.
Ja, aus dir spricht ja förmlich die Euphorie. Dann von meiner Seite aus wunderschönen guten Abend. Was ich sagen kann, es ist natürlich schwer für einen Bayern-Fan aktuell die Spannung hochzuhalten, wenn man vor dem Spiel mit 11 Punkten, wie sagt man, Rückstand in die 90 Minuten reingeht. Tatsächlich für mich auch das allererste Mal ein Topspiel Samstagabend 18:30 gegen eine vermeintliche Top-Mannschaft. Und irgendwie so die hundertprozentige Spannung war nicht ganz gegeben und es waren andere Voraussetzungen. Und nach den letzten 11 Jahren war es ein definitiv anderes Gefühl auf jeden Fall.
Wie ist das denn allgemein, frage ich mal Fabi, jetzt so ganz spontan. Schaust du schon mehr gen neue Saison, weil da ein großer Umbruch bevorsteht auf sämtlichen Ebenen im Kader oder hast du noch so ein bisschen Resthoffnung in dieser Saison? Jetzt also 11 Spieltage vor Ende.
Grundsätzlich bin ich Sportler durch und durch. Aufgeben gibt's nicht. Ich schaue nach Wembley. Da ist der vermeintlich einzige realistisch betrachtet mögliche Titel der Bayern noch drin, sofern wir dann nächste Woche weiterkommen. Aber nein, Spaß beiseite. Also tatsächlich gibt's viele Dinge, die ich einfach im Moment ziemlich gut finde. Das ist, dass wir in der Bundesliga eine Mannschaft haben, letztendlich, die im Moment besser performt wie die Bayern, zumindest punktemäßig. Ich glaube, es ist gut für die Bundesliga, dass wir sowas haben. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich sehr interessant, auch was beim FC Bayern passiert, auch wenn es nicht schön ist als Fan. Trotzdem wird es da auch relativ viel Veränderung geben, vielleicht auch ein Stück weit der Auslöser sein, um tatsächlich im Sommer auch den Umbruch einzuleiten oder den erneuten Umbruch. Es wird ziemlich spannend sein in vielerlei Hinsicht. Es entwickelt sich zu den beiden Top-Mannschaften auch noch eine Mannschaft wie der VfB dahinter, die sehr gute Möglichkeiten haben, auch nächstes Jahr tatsächlich in der Champions League mitspielen zu dürfen, was auch wieder neue Möglichkeiten für den VfB gibt. Ich finde es im Moment super, super spannend und klar, aus Fansicht würde ich mir natürlich wünschen, dass wir irgendwo noch ein Stück weit ja näher dran wären an Leverkusen. Im Moment 8 Punkte, das ist eine ziemliche Hypothek. Trotzdem sind noch ein paar Spiele zu spielen. Und dann gucken wir einfach mal, was am Ende der Saison rauskommt. Trotzdem kann ich auch sagen, für mich klarer Favorit Leverkusen und sollte nichts Außergewöhnliches passieren, werden sie sehr wahrscheinlich auch Meister.
Mhm. Schöne Einleitung. Ja, so und den ersten, ja, wie sagt man, Stein haben die Bayern schon mal genommen und schon mal mit Zement zementiert. Als Grundgerüst haben sie heute Max Eberl verpflichtet schon mal, was ja schon die Spatzen von den Dächern gezwitschert haben die letzten Monate.
Ja, scheint die Wunschlösung endlich jetzt gekommen zu sein von Uli Hoeneß. War ja schon in den letzten Jahren immer wieder ein Gerücht. Ja, ich weiß nicht. Klar, es ist immer gut, Sportkompetenz in den verantwortlichen Rollen zu haben. Aber auch er muss sicherlich erstmal mit dem arbeiten, was im Moment Stand ist. Und da hat Bayern sehr, sehr viel zu tun. Viele Baustellen sind offen. Schadet sicherlich nicht, weil ich muss ja auch sagen, klar, bei allem, was in den letzten Jahren so war mit Max Eberl, auch mit seinem recht unglücklichen Abschied von Gladbach oder eben auch jetzt von Leipzig. Ich glaube, er hat schon Ahnung vom Fußball und jetzt muss er natürlich erstmal ordentlich arbeiten und danach kann man ihn sicherlich erst bewerten.
Mhm. Gut, komm, dann lasst uns mal gen Spieltag schauen. Eine Personalie, die Max Eberl dann mit Sicherheit als allererstes angehen wird und muss, ist die Trainerposition und einer, ja, oder die kristallisiert sich ja momentan ja wohl so raus, was man so liest. Die Wunschlösung sitzt derzeit in Leverkusen auf der Bank, sondern am Freitagabend legte die Werkself vor, waren zu dem Zeitpunkt dann nach dem 2-1-Sieg gegen die Mainzer 11 Punkte. Es war das erste Spiel der Leverkusener, wo man so den Eindruck hatte, war schon wirklich viel Glück mit dabei, ne? Trotz vieler Feldvorteile, ja, jetzt nicht so berauschend wie, ja, die letzten Wochen.
Glück weiß ich nicht. Ich glaube, das gehört dazu, dass du auch mal, dass irgendwann auch ein bisschen der Schlendrian einkehrt, wenn du so souverän ja, die Tabelle anführst oder auch in den letzten Wochen einfach super Fußball spielst. Ich gebe dir recht, ich glaube, die ersten 20, 30 Minuten war es wirklich auch ein Spiel auf Augenhöhe. Das lag auch an Mainz. Die haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, aber dann auch zum Ende der ersten Halbzeit, wo es ja dann 1-1 stand, hat Leverkusen schon mehr vom Spiel gehabt. In der zweiten Halbzeit war es auch Leverkusen, fand ich, die, ja, wo man schon das Gefühl hatte, sie werden das Tor noch schießen. Hinten heraus war es vielleicht nicht der beste Auftritt, aber es war trotzdem ein dominanter Auftritt gegen Mainzer, die sich gewehrt haben mit allem, was sie haben. Muss man auch sagen, das Qualitätsunterschied war vorhanden. Aber es ist ein Sieg für Leverkusen, über den wirst du dann am Ende der Saison sicherlich nicht großartig sprechen, wie der zustande gekommen ist. Was zählt, ist die Meisterschaft, und mit 3 Punkten gegen Mainz ist man auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, und das Glück hatten die Leverkusen auf ihrer Seite, Fabi. Andrichs Schuss war ja mehr als haltbar. Robin Zentner sah da mehr als unglücklich aus. Und ja, mit der roten Karte dann 10 Minuten vor Schluss war das Spiel dann, glaube ich, auch dann schon durch, ne, dass da von der Mainzer Mannschaft keine wirkliche Schlussoffensive mehr kam. Es war ein Geduldsspiel für die Leverkusener. Kommen jetzt die Spiele, Fabi, wo so langsam auch der Kopf eine Rolle spielt?
Also zuallererst muss ich sagen, dass ich Sören nur zu einem kleinen Teil recht gebe, nämlich in dem Teil, in dem er darüber philosophiert hat. In ein paar Wochen interessiert es keinen mehr, stimme ich voll und ganz zu. Trotzdem glaube ich, dass man jetzt im Nachgang, am ganzen Wochenende, dann aber auch heute vielleicht auch noch, ja, den großen Unterschied zwischen Leverkusen und Bayern München, glaube ich, erkennen konnte in den Medien. Bayern München wäre für so einen Auftritt am Sonntag im Doppelpass zerfetzt worden, glaube ich, von allen Experten. Ich glaube tatsächlich zum Teil, ja, vielleicht fängt der Kopf dann irgendwann an, eine kleine Rolle zu spielen. Allerdings ist man ja in einer sehr komfortablen Position. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist es nicht nur das Spiel vom Freitagabend, sondern vielleicht auch das ein oder andere Spiel in den Vorwochen, was denkbar knapp entschieden wurde, dass es in dem einen oder anderen Spiel dann schon auch das Quäntchen Glück gebraucht hat, um letztendlich dann als Sieger vom Platz zu gehen. Was mir am Freitag dann gar nicht gefallen hat, dass eigentlich der ein oder andere Schlüsselspieler dann, ja, so eine ganz leichte Überheblichkeit mitschwingen hat lassen. Granit Xhaka. Das sind einfach Dinge, die vielleicht in dem aktuellen Moment so ein bisschen das falsche Zeichen aussenden. Trotz alledem, mir wird man für die Aussage jetzt vielleicht von der einen oder anderen Ecke über Feedback eins um die Ohren hauen. Trotzdem finde ich es einfach, und Xabi Alonso wird dafür sorgen, diese Geradlinigkeit, diese Fokussiertheit und dass alles drumherum eigentlich Geplänkel ist, was dich eigentlich nur davon ablenkt, ein Stück weit wieder dafür sorgen, die Mannschaft jetzt entsprechend vorzubereiten, dass die Spiele auch wieder 90 Minuten souverän sind. Weil dafür war am Freitagabend schon auch ein bisschen, ja, Fortuna nötig, um es mal so auszudrücken, um die 3 Punkte dann einzuheimsen. Und von daher, ja, geht es jetzt schon auch langsam wieder mit Blick auch auf die Europa League darum, ja, eine gewisse Souveränität über 90 Minuten, auch wieder ein bisschen den Leverkusen-Fußball, der ja sehr, sehr attraktiv war und phasenweise immer noch ist, aber das dann eben auch konstant über 90 Minuten. Und dann bin ich davon überzeugt, dass sie ihre Ziele auch erreichen werden. Aber es muss wieder schon auch ein eine Leistungssteigerung auch vorhanden sein, um dann die gesteckten Ziele, nämlich die drei Pokale, auch am Ende des Tages einzufahren. Glaube ich, darf man so sagen, oder?
Ja, und da mit Sicherheit in den nächsten Wochen eine Hauptrolle würde auch Patrick Schick einnehmen, aber der läuft die letzten 2, 3 Wochen auch so ein bisschen der Musik hinterher, Sören, ist derzeit auch noch nicht in Top-Verfassung, jetzt auch erst spät eingewechselt, fehlt auch so ein bisschen die Bindung im Spiel.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man was kritisieren muss bei Leverkusen im Moment, ist genau das Thema. Ich glaube schon, wenn die Saison jetzt auch europäisch erfolgreich enden soll, dass du einen Schick in Topform brauchst. Du weißt natürlich nicht ungefähr, wann Boniface topfit zurückkommt. Von daher ist es schon wichtig. Der andere Neuzugang Borja Iglesias kam ja gar nicht zum Einsatz. Muss man mal abwarten, ob Xabi Alonso da die beiden Neuner noch in Schwung bekommt. Aber klar, im Moment ist es nicht die Form, die Patrick Schick auszeichnet. Aber Xabi Alonso hat ja schon bewiesen, glaube ich, dass er den einen oder anderen Spieler wieder in Form bringt. Hoffen wir mal, dass es auch bei Patrick Schick gelingt.
Gut, dann lasst uns mal weitermachen mit dem Samstag. Eine Mannschaft, die eventuell vielleicht den Leverkusen dann schon im kommenden Wochenende ein Beinchen stellen könnte und vielleicht den einen oder anderen Punkt einheimsen könnte, ist der erste FC Köln. Da kommt es nämlich dann zum Derby in Köln. Ja, Fabi, du lachst, wer weiß. Ich meine, lass uns das Spiel jetzt von Samstag mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Da waren die Kölner zu Gast beim VfB Stuttgart. Da war das Duell Dritter gegen Drittletzter. Ja, und am Ende reißt die zuvor 4 Spiele in Folge Siegesserie des VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln. Und am Ende können die Stuttgarter vielleicht sogar, ja, nochmal von ein bisschen Glück sprechen, dass da am Ende der FC nicht sogar noch als Sieger vom Platz gegangen ist. Trotz
Ja,
phasenweise Überlegenheit der Stuttgarter.
ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also der VfB hat das Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten. Aber Köln hat gerade auch in der ersten Halbzeit defensiv das sehr, sehr gut gemacht, kaum Chancen zugelassen. Zweiten Halbzeit auch nach dem 0-1 ja, weiter versucht, irgendwie Konterchancen zu kommen. Das ist ja dann auch geglückt, das 1-1. Und danach hast du die Szene mit Ali Du sicherlich im Kopf. Ja, wenn er ein bisschen abgezockter bleibt, kann Köln mit 2-1 in Führung gehen. Es war ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, gerade wenn man auf die Tabelle blickt. Du brauchst jeden Punkt als FC, ja, vielleicht sogar den direkten Klassenerhalt noch irgendwie möglich zu machen in den nächsten Wochen. Sehr, sehr gutes Auswärtsspiel von Köln, das muss man wirklich hervorheben. Und Stuttgart muss sich da vorwerfen lassen, dass sie eben auch aus der Dominanz, die sie hatten mit Ball, zu wenig Torchancen kreiert haben.
Zu Beginn eine gute Drangphase der Stuttgarter, wo sie auch die eine oder andere Chance hatten, vor allem Guirassy. Ja, und dann hat der VfB immer mehr abgebaut. Der FC bekam das immer besser verteidigt und das entwickelte sich eigentlich so ein Spiel. Der VfB wollte, war bemüht, aber Sebastian Hoeneß hat es ja hinterher auch gesagt, war nicht wirklich so zielstrebig wie noch in den letzten Wochen, wo dann gezielt dann auch mal der Pass in die Tiefe gesucht wurde, zielstrebig vors Tor gespielt wurde und der Abschluss gesucht wurde. Das jetzt alles nur auf das Fehlen, Fabi, von Dennis Undaf zu schieben, ist, glaube ich, auch zu einfach jetzt.
Viel zu einfach, glaube ich. Wer dafür war, auch über große Teile der Hinrunde auch gar nicht mal der Zielspieler des VfB, der den Unterschied ausgemacht hatte. Das hat sich dann erst im Laufe der Abwesenheit von Guirassy, glaube ich, entwickelt, beziehungsweise in den 1, 2 Wochen vorher, wo er seine Möglichkeiten bekommen hat. Tatsächlich würde ich sogar die These aufstellen, dass die Kölner deshalb so einen guten Eindruck gemacht haben, weil der VfB einfach an sich, glaube ich, auch gar nicht wusste, was sie mit ihrem ganzen Ballbesitz beziehungsweise mit den hohen Spielanteilen anfertigen oder beziehungsweise anstellen sollen. So kam es zumindest rüber, weil sie viel zu wenig, ich glaube, hat jemand die Spielanteile oder die Statistik offen?
75%, glaube ich, waren es fast. Ja.
Ja, und im Umkehrschluss, glaube ich, 12, 13 Torschüsse, das heißt, viel in der neutralen Zone, viel zu viel Ballbesitz, kaum irgendwelche Möglichkeiten sich herausgespielt. Und das ist dann in Summe einfach zu wenig. Und dadurch der Eindruck entstanden, dass der VfB ja, ein ziemlich gutes Auswärtsspiel hingelegt, VfB. Die Kölner ein ziemlich gutes Auswärtsspiel hingelegt haben, weil der VfB das natürlich auch ein Stück weit zugelassen hat. So muss ich zumindest ausdrücken.
Hm. Ja, und die, bei den Kölnern kann man mit Sicherheit noch Marvin Schwäbe hervorheben, der, wo es nötig war, dann auch mit ein, zwei richtig starken Paraden dann auch zur Stelle war und dann auch ja, den Punkt gesichert hat für den FC. Hm. Ja, der Punkt wäre, ja, wie sagt man, Gold wert gewesen oder wäre mit Sicherheit gut gewesen, wenn ich im gleichen Spiel, im anderen Spiel, die Darmstädter in Bremen gepunktet hätten. Denn so bleibt der Abstand zwischen den Kölnern und den Darmstädtern auch gleich. Kölner konnten sich da nicht wirklich weiter von Tabellenplatz 18 absetzen, denn die Darmstädter machten auch ein wirklich gutes Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit beim SV Werder Bremen. Und da müssen wir, glaube ich, wenn wir gleich den Spielverlauf mal so durchgehen, gerade am Ende auf, ja, ich würde sagen, zwei ziemlich strittige Szenen blicken, Fabi, Sören.
Darf ich einen unqualifizierten Kommentar, bevor Sören das Spiel von mir aus zusammenfassen kann?
Ja, gerne.
Also mir tat tatsächlich Lieberknecht sehr leid am Wochenende, weil ich glaube, dass er emotional nicht nur in der Achterbahn gefahren ist, sondern wahrscheinlich auch ein Horrorfilm und vieles, vieles mehr da durchmachen musste und der gesamte Spielverlauf einfach so dramatisch aus Darmstädter Sicht war, dass es normalerweise, würde ich mir wünschen, jemanden geben würde, der einfach jetzt drei Fleißpunkte den Darmstädtern in der Tabelle einfach fängt, weil das war schon in Summe betrachtet unfassbar ärgerlich für die Darmstädter und mit dem, was sie dann am Ende aus dem Spiel mitgenommen haben, der eine Punkt. Boah, also ich glaube, ich habe selten oder seit langer Zeit kein Spiel mehr gesehen, wo man der Mannschaft wirklich so leid tat, wie die Darmstädter am Wochenende. Hm. Sondern jetzt darfst du was draus machen.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Wenn man von vorne beginnt, Bremen geht früh in Führung und danach macht Darmstadt trotzdem ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel. Ich glaube, das ist auch klar, trotz der Situation, in der sich Darmstadt befindet, sie werfen in jedem Spiel alles rein. Es viel sieht auch nicht gut aus und qualitätstechnisch sicherlich auch nicht das Beste, was die Bundesliga ja zu bieten hat. Aber sie machen es für ihre Verhältnisse einfach gut, sind dann auch verdient, finde ich, nach einer halben Stunde zum 1-1 gekommen. Und in der zweiten Halbzeit war es auch ein super Spiel. Klar, Bremen hatte auch da mehr vom Spiel. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit Stuttgart gegen Köln. Und dann Darmstadt, klar, mit einem sehr unglücklichen Ende, mit dem vermeintlichen Handspiel, was dann zumindest offiziell ein Handspiel war, wo du das 2-1 machen kannst und eigentlich nicht unverdient dann mit drei Punkten nach Hause gefahren wärst. So ist es ein 1-1, wo du das einzig Positive ist, glaube ich, dass du ein super Auswärtsspiel gemacht hast. Aber ja, klar, brutal unglücklich, viel investiert, eigentlich auch verdient gehabt, mit drei Punkten nach Hause zu fahren. Aber so ist es. Wenn du unten drin stehst, jedes Jahr dasselbe bei Mannschaften, die unten drin stehen. Ja, es fehlt dieses nötige Spielglück. Ich glaube, was anderes kann man dazu einfach nicht sagen. Es ist brutal unglücklich.
Ja, ja, zur Halbzeit hatten die Darmstädter schon 9-3 Torabschlüsse. Offensiv wirklich immer schnelles Umschaltspiel nach vorne gezeigt. Bremer eigentlich nur zu Beginn, da hatten sie ja Glück, dass es ein Eigentor der Darmstädter war. Da hatten sie eine gute Drangphase. Ja, aber alles in allem, also die Regel da mit Handspiel unmittelbar vorm Tor. Also noch. Ja,
vor allem, wo soll er die Hand denn hin tun?
Eben, die in keinster Weise irgendwie Körperfläche verbreitert oder sonstiges, wirklich genau vor der Brust die Hände. Ne? Also.
Ich möchte ihm ja gar nichts unterstellen, aber ich glaube, er hat ja die Hand extra noch so angelegt, dass es ja nicht so aufgefasst werden kann, dass er die Körperfläche vergrößert oder irgendwas in der Richtung, sondern ich glaube, es war ja sogar noch eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass er den Arm extra an den Bauch anlegt und trotz alledem.
Aber
und
da ist er. Vor allem die Logik dahinter, nehmen wir an, es wäre zu dem Zeitpunkt quasi parallel zu ihm noch jemand mitgelaufen, der Ball springt dann vom Skarke quasi dann zu seinem Mitspieler, dann ist es ja nicht unmittelbar vorm Tor ein Handspiel, dann geht der Pass zu seinem Mitspieler und der kann den Ball reinschieben und dann hätte das Tor gezählt. So habe ich das die Regelauslegung verstanden. Ne? Also das
Und
hätte
am
ja dann
Ende
gezählt, das Tor.
des Tages kannst du das Ganze einfach machen und sagen, sobald bei einem erzielten Tor die Hand im Spiel war, wird es gepfiffen. Und das ist in dem Fall totaler Nonsens, es ist überflüssig, es macht überhaupt gar keinen Sinn, aber es ist halt die Regel, die besagt, dass es dann als Handspiel durchgeht. Zumindest habe ich so aufgefasst, die Erklärung.
Und wenn man jetzt schon so weit wäre und ja, ehemalige Profis mit im Videokeller gehabt hätte oder sonst irgendwie und die halt noch mit hätte entscheiden lassen.
Aber dann hätte es auch nichts gebracht, Tobi, wenn das Regelwerk das so besagt, dann kannst du da noch 12 Jungs unten reinsetzen in den Keller, die dir sagen, hey, als Ex-Fußballer, es ist die Regel und
Ja,
es
ja,
muss eher an
ja.
der Regel was gemacht werden.
Genau, an der Regel müsste man auf jeden Fall mal, ja, ansetzen und eventuell überarbeiten. Ja gut, aber sei es drum. Vielleicht haben die Darmstädter dann schon in der kommenden Woche ein bisschen mehr Spielglück. Dann geht es zu Hause gegen den FC Augsburg. Ja, und die Bremer, die hätten mit dem Sieg ja, noch mehr Luft an den internationalen Plätzen geschnuppert. Ne?
Ja gut, langsam ist dann aber auch mal gut
Das
mit
reicht
den
dann, ne?
Bremern, weil die Leistungen, jetzt stellen wir uns mal vor, da wären auch noch mal 2 Punkte mehr oben drauf und die würden langsam den Europa League Platz angreifen, dann würde ich aber fast vom Glauben abfallen. Genauso gut kann man natürlich dann auch sagen, schau dir die Mannschaften an, die da im Moment in der Tabelle vermeintlich noch vor den Bremern stehen. Wenn du das dann Woche für Woche siehst, dann ist es vielleicht auch so, dass es ja, dann doch im Zweifel verdient wird. Das ist irgendwie total verzwickt.
Ja, aber jetzt mal, ne, guck dir mal unser Mittelfeld in der Bundesliga an. Von Tabellenplatz 7 mit 30 Punkten bis Tabellenplatz 15 Bochum. Sören, also vielleicht dürft ihr die Hoffnung auf die internationalen Plätze auch noch nicht aufgeben, ne? Also 5 Punkte, das ist ja gar nichts, ne?
Das ist gar nichts, aber das ist, glaube ich, noch mal ein anderes
Das
Thema.
ist.
Das furchtbar ist das, um ehrlich zu sein.
Ja, wir könnten ja jetzt quasi die Parallele schlagen. Ach komm, machen wir das einfach, das passt so gut. Von 5 Punkten Rückstand können wir ja zu 5 Gegentoren am Wochenende kommen, Sören.
Boah, die Überleitung, hast du dir ausgedacht
Die
oder?
war jetzt ganz spontan. Die hat sich so ergeben.
Spontan, okay. Ja, stark, ja. Ja, ich möchte gar nicht so viel zu dem Spiel sagen, beziehungsweise
Ach
auch
komm
zu dem
jetzt,
Strip
komm, lass dich mal
durchaus.
aus. Letzte Woche konntest du nicht genügend reden und heute würdest du eher mit Worten sparen.
Nein, oder ich sag's anders, ich möchte nicht zu viel zu den Schiri-Entscheidungen sagen, die ja auch da bei dem Spiel ja fragwürdig waren. Der VfL hätte einzeln in Führung gehen können, aber da war die Hand im Spiel vor der Torerzielung. Dementsprechend hat das 1-0 nicht gezählt und danach muss man einfach sagen, war ja Gladbach die bessere Mannschaft. Der VfL hat gerade dann eben auch in der ersten Halbzeit defensiv zu viel zugelassen, Fehler gemacht. Es ist mit einer verdienten 2-0 oder 0-2, mit einem verdienten 0-2 Rückstand in die Pause gegangen. Ja, und in der zweiten Halbzeit war ein bisschen Aufbäumen da, das muss man sagen, aber es war kein gutes Spiel vom VfL. Man hat, glaube ich, schon die Chance verpasst, auch einen direkten Konkurrenten ja, hinter sich zu lassen und auch noch mehr Punktepolster zwischen Platz 16 zu bringen. Aber das kennt man ja beim VfL, wenn es eine große Chance gibt, noch mehr Ruhe reinzubringen, dann setzt man es meistens in den Sand. Defensiv war es nicht gut, dementsprechend auch 5 Gegentore. Klar gab es noch so ein bisschen Aufbäumen durch die 2 Gegentore, aber das war ein gebrauchter Tag, ich glaube, für alle Beteiligten. Und jetzt muss man ja den Fokus auf das Heimspiel setzen nächste Woche. Da hat der VfL oft genug bewiesen, dass man auch nach ja, einem ordentlichen Schlag ins Gesicht wieder aufstehen kann. Das hoffe ich auch jetzt im Heimspiel. Und dann werden wir sehen. Das einzig Positive an den Wochen ist, dass nach wie vor der Abstand auf Platz 16 groß ist. Dass sich das erstmal nicht so schnell ändern wird, aber du hast einfach eine große Chance liegen gelassen am Wochenende.
Ja, die Gladbacher entwickeln sich mehr und mehr zum Angstgegner der Bochumer. Jetzt 5 der letzten 6 Spiele haben die Gladbacher gewonnen. Ja, und für die Gladbacher, Fabi, war es ein immens wichtiger Sieg. Haben sich wieder ein bisschen Luft verschafft, war jetzt der allererste Sieg nach 6 Rückrundenspielen. Wurde auch Zeit und jetzt heißt es für die Gladbacher auch mal nachzulegen. Letztes Mal, wo sie 2 Spiele am Stück hintereinander gewonnen haben, ist gute 2 Jahre her. Da muss man sich mal vorstellen. Also, jetzt sind es 8 Punkte auf die Abstiegsränge. Hört sich viel an, aber mit einer Niederlage am kommenden Wochenende kannst du natürlich auch wieder ganz schnell unten reinrutschen. Aber alles in allem, Sören hat es gut zusammengefasst, war der VfL hat auf jeden Fall, Bochum hat nicht die Leistungen abgerufen wie noch am letzten Samstag gegen die Bayern. Kann man, glaube ich, auch noch mit hervorheben.
Ja. Kurzes Ja. Frage ist natürlich, was ich sehr spannend finde, ist, du beschreibst jetzt den Abstand von 8 Punkten als nicht wirklich viel, dass man ziemlich schnell wieder reinrutschen kann. Würdest du das gleiche auch an der Tabellenspitze behaupten?
Ja, ist auch eine gute Frage. Ja, das stimmt, gebe ich dir recht.
Andere Voraussetzungen.
Völlig andere Voraussetzungen.
War eine Fangfrage.
Ist ja gut gelungen. Nein, aber ja, wen haben die Gladbacher jetzt kommendes Wochenende? Da müssen sie. Oh, nach Mainz. Ja.
Da weiß ich schon. Ein super tolles Spiel bestimmt.
Ja, vielleicht haben sie das ja auf Freitagabend oder Samstagabend gelegt, Fabi.
Nee, wir hatten doch nächste Woche, ach, Samstagabend ist doch hier Wolfsburg gegen Stuttgart.
Ja, wenn du nichts vorhast, Fabi, können wir ja da mal vorbeischauen. Ist bestimmt nicht ausverkauft.
Ich wollte gerade sagen, es ist eines der wenigen Bundesligaspiele am Wochenende, wo man mit Sicherheit noch Karten bekommt.
Ja, genau.
Abgesehen von Hoffenheim, Bremen um 17.30 Uhr am Sonntag. Das ist natürlich auch hochspannend. sozusagen könnte man den, wobei tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, also wenn ich mir so die Bundesliga-Stadien anschaue, Wolfsburg und Heidenheim würden mir tatsächlich noch fehlen.
Okay.
Plus Union. Okay. Warst du schon mal in Wolfsburg?
Ich, was heißt zu meiner Schande, muss ich gestehen, vor vielen, vielen, vielen Jahren, wo ich noch ein bisschen jünger war, habe ich einen Bekannten gehabt, der war Schalke-Fan. Da waren es noch bessere Zeiten bei Blau-Weiß. Da war ich mal an einem Samstagnachmittag in Wolfsburg mit Schalke. Da gab es aber eine Niederlage, da haben noch Edin Dzeko und Grafitsch gespielt. Ach. Marcello Bordon auf Schalker Seiten und so. Also, ja, noch klangvolle Namen im Gegensatz zu heute.
Da muss ich mir mal überlegen. Vielleicht kriege ich von meinen zwei Ladies sozusagen eine Freikarte und dann fahre ich nach Wolfsburg. Ich muss in dieses Stadion.
Irgendwann mal. Ja, siehst du, Sören hat dir das ja, glaube ich, auch schon voraus, ne?
Also ja, Wolfsburg so. Wolfsburg kann ich nur empfehlen. Also super Stadion, auch der Park drumherum. Also da hat sich VW nicht lumpen lassen. Ordentlich Kohle reingesteckt, kannst du auch noch Wassersurfen machen, Wassersurfen und Eishockey ist ja auch in der Nähe, direkt auf dem Gelände, Frauenfußball, also da ist alles in Reichweite.
Können wir komplette Wochenende verbringen, Fabi.
Hört sich auf jeden Fall spitze an. Ne?
Komm, bevor wir jetzt uns hier verlaufen, verfangen und so, lass uns direkt mal weitermachen mit dem nächsten Samstagspiel. Die Heidenheimer punkten auch an der Alten Försterei und bleiben damit im 5. Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen. 2 Siege, 3 Unentschieden. Ja, und die Serie der Unioner hält eigentlich auch an, hatten zuvor 4 Spiele am Stück gewonnen. Jetzt ist es ein Unentschieden, bleiben dadurch 5 Spiele zu Hause am Stück ungeschlagen. Am Ende kann man sagen, Moral bewiesen die Heidenheimer, wieder zurückgekommen und holen einen verdienten Punkt bei Union Berlin. Kann man, glaube ich, auch von einer allgemein gerechten Punkteteilung zwischen beiden Teams sprechen. Die Heidenheimer gehen früh durch Dovedan in Führung, der an dem Tag auch in die Startelf rotiert war. Macht da früh das 1-0, dritte Minute. Dann haben sie zwischenzeitlich die Chance, sogar auf 2-0 zu stellen. Lassen sich so ein bisschen hinten reindrücken, das Spiel plätschert so ein bisschen hin und her. Und die Unioner kommen dann mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause durch Robin Gosens und ja, ein Glücksschuss von Andres Schäfer, der abgefälscht war von Brandon Aronson, von dem Rücken von ihm, ja, zum 2-1. Und in der zweiten Halbzeit ist dann ja Niklas Beste, der da einen katastrophalen Stellungsfehler der Unioner dann in der 70. Minute ausnutzt durch einen schönen Heber. Muss dann hinterher leider verletzt raus. Da steht auch noch nicht fest, ob er nächstes Wochenende dann spielbereit ist. Am Ende schiedlich friedlich, glaube ich, ein Punkt, mit dem beide Mannschaften sehr gut am Ende leben können.
Boah, da würde ich ein bisschen widersprechen, okay. Weil ich fand schon, dass Union, klar, sie hatten eine Anfangsphase, wo sie noch nicht im Spiel war, aber dann schon die bessere Mannschaft waren. Und in der zweiten Halbzeit eigentlich auch. Sie haben 2-1 geführt. Klar, dann dieses, ja, den Stellungsfehler mit 2-2, aber danach war Union schon die bessere Mannschaft. Also Heidenheim hatte nicht so die Torgefährlichkeit wie in den letzten Wochen. Ich glaube schon, dass sich Union nach dem Spiel schon darüber ärgert, nicht 3 Punkte geholt haben, zu haben, weil ich fand das eigentlich einen ganz ordentlichen Auftritt der Eisernen.
So, Fabio, und auf welche Seite schlägst du dich?
Ganz schwierig, weil ich fand allgemein, dass es teilweise überschaubare Kost war am Samstag. Trotz alledem muss man sagen, dass es eins der besseren Spiele war, beziehungsweise von über weite Strecken, denke ich, wirklich okay war, auch von der Spannung her, glaube ich, dass es ein Spiel war, was da letztendlich sehr ausgeglichen war. Ich glaube, leichte Vorteile würde ich sogar Union ein Stück weit zuordnen von, ja, vielleicht vom Eindruck von den Chancen her und so weiter. Trotz alledem glaube ich, wie du zu anfangs über das Spiel meintest, ich glaube, die Heidenheimer müssen dieses Jahr niemandem mehr was beweisen. Das letztendlich auch von der Moral oder Einstellung letztendlich, dass es bei der Mannschaft Woche für Woche an nichts fehlt, ist, denke ich, auch klar. Und an sich betrachtet, glaube ich, war es ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften sehr, sehr gut leben können. Die Unioner ein Stück weit durch die letzten Heimauftritte, die sie haben, ich glaube, 3 Spiele oder 4 Spiele, glaube ich, sogar gewonnen.
Ja,
Heimspiele, meine ich.
vier zuletzt, letzte Woche dann die Niederlage, ja.
Ja, und von daher, glaube ich, in Summe betrachtet ein total faires Unentschieden, und ich glaube, weder für die eine Seite noch für die andere Seite letztendlich ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, und eine Bestätigung, glaube ich, des Trends, den beide Mannschaften haben. Und von daher, glaube ich, gibt es relativ wenig zu dem Spiel noch hinzuzufügen.
Heute noch kurz gelesen, Sören, erfolgreichster Torschütze bei Union diese Saison bisher.
Ja, gute Frage. Kevin Behrens?
Bist du nicht vorbereitet?
Ich bin nicht
Gose ist
vorbereitet, nein.
natürlich.
Sehr
Das ist
gut,
der
der
Sohn vor dir,
Fabio.
oder?
6 Saisontore, perfekt, Fabio.
Ja.
Ja.
Ja. Schalte nicht, schalte.
Stark.
Kevin Behrens können wir, glaube ich, noch Sören nachschieben. Dritte
Der spielt
Saisontor.
doch jetzt nicht mehr bei Union.
Nee, der hat ja zwei
Ja,
gemacht. Ne?
das.
Also,
Jetzt
ja.
übrigens alle durcheinander. Jetzt kommt der Sören gar nicht mehr mit.
Berlin.
Mensch.
Berlin ist blau-weiß. Berlin
Ja,
ist
oh.
blau-weiß.
So, blau-weiß haben wir jetzt beim nächsten Spiel nicht. Da haben wir, was haben wir da? Weiß-rot gegen, ja, weiß-rot oder wie sind die Farben da von Leipzig? Doch, rot-weiß, ne? Fabi, Topspiel, Samstagabend. Du hast es am Anfang der Folge schon angesprochen. Ich habe vom Gefühl her oder so optisch auf jeden Fall befreite Bayern gesehen. Täuschte mich der Eindruck oder würde es da so mitgehen?
Befreit weiß ich nicht, aber ich glaube, eine sehr konzentrierte Leistung, zumindest die ersten 45 Minuten, fand ich auch ehrlicherweise die ganze Diskussion drumherum. Also es gibt ja viele unserer Zuhörer, die das Spiel auch mit Sicherheit geguckt haben. Wenn diese ganze Diskussion drumherum, um Tuchel, um die Mannschaft, um den Tabellenstand, ich glaube, dann haben die Bayern die erste Halbzeit eigentlich ein sehr gutes Bundesligaspiel hingelegt. Also mit klarem Chancenplus, die klareren, die besseren Torchancen, die Leipziger nicht zur Entfaltung kommen lassen. So würde ich dann letztendlich die erste Halbzeit dann auch kurz und knapp analysieren, in der man es dann vielleicht auch verpasst hat, das frühe Führungstor zu erzielen. Harry Kane, Leroy Sané war ja auch noch in ein oder andere Möglichkeit. Also von daher, glaube ich, kannst du der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. In der zweiten Halbzeit ist es dann meines Erachtens auch vollkommen normal, dass eine Mannschaft mit dem Anspruch, den die Leipziger für sich haben, eine Schippe drauflegt und versucht offensiv die ein oder andere oder den ein oder anderen Akzent zu setzen. Klar, dann ist es ein Spiel gegen so eine Mannschaft, die auch zu Torchancen kommt und eiskalt letztendlich dann in Führung gegangen und wieder rum. Und das ist dann letztendlich auch ein Stück weit den Charakter, den die Mannschaft dann gezeigt hat nach dem 1-1, dann trotzdem nochmal den Weg nach vorne zu suchen, um das Spiel zu entscheiden. Es gab keine zwei Möglichkeiten. Die Bayern mussten gewinnen oder müssen eigentlich jedes Spiel jetzt gewinnen, wenn sie vorne noch dabei oder dranbleiben wollen. Und von daher glaube ich über 90 Minuten auf jeden Fall ein sehr verdienter Sieg der Bayern. Ob man jetzt in der 92. Minute, das fand ich ja dann schon auch ein Stück weit belustigend tatsächlich, wenn man dann auf einmal wieder vom Bayern-Dusel spricht. Ich glaube, 90 Minuten oder über 90 Minuten betrachtet hat die bessere Mannschaft die 3 Punkte eingefahren und das vollkommen verdient.
Würde ich auch mitgehen. Die Drangphase der Bayern kam ja dann zwischenzeitlich das 1-1 der Leipziger. Das war so eigentlich mit die beste Phase der Leipziger. War ja, glaube ich, was 70. Minute. Und am Ende musst du so ein Spiel dann auch mal ziehen, hast die letzten Wochen oft genug auch Pech gehabt, wo du die Tore dann nicht gemacht hast und der Musik dann hinterhergelaufen bist. Da sind die Spieler natürlich dann auch gegen dich gelaufen und jetzt hast du halt mal Glück gehabt. Und die Leipziger stehen mal wieder mit leeren Händen da. Marco Rose hat es am Ende des Spiels gesagt, zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Saison. Am Ende sagte er, 8 bis 10 Punkte müssten die Leipziger eigentlich mehr haben durch die ganzen Punkte, die sie jetzt schon verschenkt haben, wo es nicht nötig war.
So. Ja, stimmt. Stimmt. Ich glaube, was man zumindest noch kurz zu dem Spiel sagen muss, ich habe es persönlich nicht verstanden, warum Leipzig gerade in der ersten Halbzeit verhalten aufgetreten ist. Ich glaube schon, dass sie die Chance gehabt hätten, auch so die Krise in den Bayern gerade zu Beginn auch richtig unter Druck zu setzen. Da hat sich Bayern ja schon dann auch rausspielen können aus der nicht vorhandenen Form. Und in der zweiten Halbzeit war es ganz anderes Gesicht, was Leipzig gezeigt hat. Da waren sie phasenweise, zumindest aus meiner Sicht, schon die bessere Mannschaft. Und von daher ist es auch ein bisschen unerklärlich, dass man in dem Spiel so zwei Gesichter zeigt. Und wenn man auf die Tabelle guckt, Platz 5 ist natürlich zu wenig. Und ich glaube, die Champions League ist das Minimalziel in Leipzig. Das soll es immer sein. Und wenn man sich da schon die Differenz dann auch zu Platz 3 anguckt, 7 Punkte Rückstand, das ist schon eine Menge. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass da keine Konstanz einfach in dieser Saison vorhanden ist. Die Mannschaft ist gut, sie spielt ja teilweise auch gut. Zweite Halbzeit gegen Bayern war top. Aber es hinten heraus fehlt es dann immer. Und ich glaube schon, dass da auch die Ziele natürlich nicht gefährdet werden dürfen. Ich weiß nicht, ob jetzt Marco Rose in die Kritik geraten wird. Aber das ist sicherlich eine Saison, mit der man aktuell nicht so zufrieden ist.
Du hast halt, wir haben es ja am Anfang schon vor mehreren Wochen gesagt, diese Saison halt das Problem, du hast eine Mannschaft, die total überperformt in Leverkusen, dann hast du eine Mannschaft, die keiner da oben drin erwartet hat und sonst hättest du Leipzig auch wieder auf 3 gehabt, ne? Von den Punktzahlen her. Ist halt schwer zu sagen. Jetzt kommen halt die Spiele, wo die Leipziger dann in den nächsten Wochen die ganzen Mainz, Bochum, Köln und so, die Mannschaften haben, sind glaube ich insgesamt 4 Spieler, müssen 12 Punkte her. Und dann sieht das auch bei den Leipzigern wieder ganz gut aus. Jetzt sind mit Bochum natürlich ein ziemlich unangenehmer Gegner vor dem wichtigen Rückspiel dann in Madrid, wo es dann mit dem 0-1 Rückstand nur ins Spiel geht. Ja, vielleicht haben die Bochumer da ja sogar ein bisschen Glück, was das angeht. Und Marco Rose schont da den einen oder anderen. Fabi, vielleicht noch 1-2 Sachen zur Aufstellung. Julian Nagelsmann, eventuell Thomas Tuchel, was geflüstert oder mal gebeten, schon mal sich einzuspielen für die kommende Europameisterschaft. Rechter Verteidiger, ich hatte das Gefühl, wo ich ein paar Mal in Nahaufnahme gesehen hatte, dass er da schon mehr Sprints angezogen hatte nach einer Viertelstunde als die letzten 3-4 Spiele am Stück, wo er im Mittelfeld gespielt hat.
Nee, also ganz klar in dem Fall mit Sicherheit überhaupt gar nichts damit zu tun, sondern einfach nur dem Personal oder der Personalnot geschuldet. Da der Einzige war, der letztendlich spielfit oder 100% spielfit über 90 Minuten war, der letztendlich für rechts hinten in Frage kommt. Daher ganz einfach zu beantworten rund um die Aufstellung. Eine Sache hätte ich mir gewünscht, letztendlich aufgrund des Auftritts letzte Woche in Bochum, dass Musiala auf die 10 beziehungsweise ins Zentrum und dafür Mathis Tell von Anfang an, weil ich glaube, auch den Eindruck, den er am Samstag wieder gemacht hat, Der ist richtig heiß. Er ist im Moment meines Erachtens der einzige der offensiven Spieler mit Musiala zusammen, die wirklich gute Lösungen in 1 gegen 1 Situationen finden und diese dann auch für sich entscheiden. Und der steckt so viel Power in dem Jungen, dass ich mir hoffe, dass er zumindest am Freitag spätestens dann gegen Lazio wirklich von alleine gelassen wird. Ansonsten fand ich auch wieder ein ziemlich guter Auftritt der Innenverteidigung. Was heißt wieder? Das Wort bitte einmal streichen. Aber auch die Innenverteidigung mit De Ligt und Dier, ja, super ja, Stellungsspiel in den meisten Phasen des Spiels, genauso auch Guerrero auf links hinten. Also in Summe betrachtet, vielleicht auch noch hervorzuheben, Pavlovic. Ich war ziemlich beeindruckt, vor allem die Spielverlagerungen. Ich glaube auch, dass er einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat, in der Art und Weise, wie er das Tempo mitbestimmen kann im Spiel nach vorne vor allem. Also ich bin sehr, sehr zufrieden.
Das ist schön zu hören, auch wenn man dich ja selten zufriedenstellen kann, aber das ist ja schon mal schön zu hören. Sören, wie siehst du die Lage um Thomas Tuchel? Ist es jetzt ein großer Vorteil, dass er jetzt mehr oder weniger befreit ist, jetzt machen kann, mehr oder weniger, was er will, aufstellungstechnisch unter anderem? Oder hättest du an seiner Stelle oder hättest du sofort die Reißleine gezogen? Mit jeder Niederlage kann es natürlich jetzt auch wieder anders
Ja.
laufen, ne?
Ja, ich glaube schon, dass es auch Thomas Tuchel darum geht, einen vernünftigen Abschied hinzubekommen, jetzt auch von Bayern. Ich glaube, gerade in Deutschland hat er ja so einen Ruf, dass ja, es nicht immer einfach mit ihm ist. Und ich glaube, dass er das jetzt auch vernünftig über die Bühne bekommen wird. Im Prinzip hat er nichts mehr zu verlieren. Es ist relativ, oder stand jetzt relativ klar, dass du nicht Meister wirst. Du kannst jetzt noch in der Champions League zeigen, was in dieser Mannschaft eigentlich auch steckt. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft jetzt auch in der Verantwortung ist. Ich weiß nicht, ob es so drastisch ist, dass er jetzt Aufstellung so macht, weil er geht. Wär traurig, wenn er die Aufstellung nicht mit voller Überzeugung treffen würde, wie auch schon, oder ja, wenn er jetzt bleiben würde. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es geht mir, glaube ich, jetzt auch in erster Linie darum, einen vernünftigen Abschluss zu finden. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch gerne geblieben wäre, dass er die Rückendeckung gehabt hätte. Aber so ist das. Und er wird sicherlich in der nächsten Saison einen anderen Verein trainieren, wo er dann auch mehr Wertschätzung von allen Beteiligten bekommt.
Fabi, ich glaube, ähnlich spannend wie im kommenden Sommer die Transferperiode bei den Spielern wird auch das Trainerroulette auf einigen Trainerbänken in Europa. Wir konsumieren ja das ein oder andere Medium, was wir gleich hören, sage ich jetzt mal. Und Thomas Tuchel, hörte ich jetzt die Woche, wird mit Sicherheit nach England wahrscheinlich einen Verein finden und ein ganz großer Verein, wo er ziemlich geschätzt wird, wäre Manchester United. Wäre mit Sicherheit auch nochmal ein ordentliches Brett, oder? Könnte man sich gut vorstellen,
Ja,
Thomas Tuchel da, ne?
vor allem für ihn zu bohren. Also ich glaube, es ist jetzt auch eine Mannschaft, die dringend letztendlich einen Umbruch benötigt. Ich glaube, das haben die letzten Jahre gezeigt. Es ist ein unglaublich großer Name, viel, viel Tradition. Aber beim besten Willen, glaube ich, sehe ich Manchester United im Moment, wenn man den Namen und letztendlich die Geschichte des Clubs mal außen vor lässt, nicht als einen der Top-Top-Vereine in Europa, die um die Champions League-Krone mitspielen. Also da gehst du schon mal eine Stufe tiefer, würde ich fast behaupten. Und trotz alledem kann es natürlich ein Stück weit eine Aufgabe sein, mittellangfristig über mehrere Jahre hinweg den Verein wieder dahin zu bringen, wo er sich selbst sieht. Also, trotzdem aber keine leichte Aufgabe und mit Sicherheit auch nicht die dankbarste Aufgabe, die du zum Sommer übernehmen kannst oder könntest.
Ja. Also ich habe ja die Vermutung, dass das Sitzen auf dem Koffer schon so ein versteckter Fingerzeig von Thomas Tuchel war für die Nachfolge von ihm. Wisst ihr, wen ich meine? Kommen da drauf, eventuell? Welcher Trainer hat denn in England?
Bielitzer.
Bielsa, genau, richtig. Also vielleicht war es so ein versteckter Fingerzeig von Thomas Tuchel. Mal schauen, ob Marcelo Bielsa dann im Sommer dann an derselben aufschlägt.
Das glaube ich nicht, aber wie gesagt, ich bin selber auch mal gespannt, wo er hingeht, weil ich glaube, tatsächlich in England genießt er ja einen sehr, sehr guten Ruf. Wir sehen jetzt auch eher mehr in der Premier League als beispielsweise bei Barcelona.
Richtig, ja.
Und ja, Italien, ja gut, tatsächlich würde ich jetzt auch sagen, jede Mannschaft, die du da übernehmen kannst, die nicht Inter heißt, ist wahrscheinlich auch eine Aufgabe des Herausforderers, glaube ich, würde ich es mal bezeichnen. Von daher tatsächlich würde ich auch schätzen, dass er auf die Insel geht. Was natürlich spannend wäre, wenn tatsächlich Liverpool auf ihn zukommen könnte.
Wird sehr, sehr spannend sein. Komm, lass uns zum Sonntag springen.
Ja, endlich, ich kann es kaum
Endlich.
erwarten.
Der Topspiel Sonntag. Die letzte Woche hatte es in sich schon das Nachmittagsspiel. Ja, im Krisenduell zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Am Ende 2:2. Vor einer Frankfurter Niederlage bewahrte der Ex-Wolfsburger Omar Marmoush dann seine Mannschaft mit dem Tor in der Nachspielzeit. Ja, die Wolfsburger gehen zweimal in Führung. Und Gott sei Dank schafft es dann die Eintracht dann in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zu erzielen nach dem katastrophalen Auftritt unter der Woche, wo sie ja in der Conference League ausgeschieden waren gegen Saint-Gilloise, wo auch, glaube ich, keiner mit gerechnet hatte. Hat man da so ein bisschen Ruhe ins Umfeld erstmal wieder reinbekommen. Bei einer Niederlage wäre es da, glaube ich, ja, die Luft für Lino Toppmöller richtig eng geworden. Ja, und bei Niko Kovac. Ja, was sagen wir dazu? Sechste Unentschieden aus den letzten 7 Spielen. Man kann seiner Mannschaft wieder keinen Vorwurf machen, außer, ja, dass sie nicht wieder dreifach gepunktet hat. Einsatz hat gestimmt, wieder mehr gelaufen. Also, ich weiß nicht, wo ich mehr bei den Wolfsburgern ansetzen soll. Jedes Wochenende reden wir das Gleiche. Ich glaube, mehr Sorgen müssen wir uns um die Frankfurter machen. Denn da wird es auch kein bisschen besser. Wo wir ja eigentlich alle erst Hoffnung hatten, dass es nach den Wintertransfers eigentlich ja, in die richtige Richtung gehen wird.
Ja, aber jetzt mal eine Frage an euch. Also wo würdet ihr die Eintracht denn mit der Mannschaft großartig jetzt einsortieren? Also sie sind auf
Jetzt.
Tabellenplatz 6. Ja, also sie sind im Moment auf Tabellenplatz 6. Schau dir an, welche Mannschaften vor Frankfurt stehen, bis auf Stuttgart oder Stuttgart mal rausgenommen. Da wird man vor der Saison immer sagen, okay, die stehen vor der Eintracht. Also klar ist das aus im internationalen Wettbewerb jetzt unglücklich, keine Frage. Aber man kann doch jetzt nicht ernsthaft behaupten, dass mit dieser Mannschaft irgendwie Platz 3 angegriffen werden muss. Und grundsätzlich glaube ich, diese Saison eh ein Übergangsjahr. Und von daher,
Oh,
ich sehe das
bitte, Sir.
überhaupt nicht so dramatisch. Also ich glaube, Platz 6 ist absolut in Ordnung.
Ich weiß nicht. Ich glaube, der sechste Tabellenplatz täuscht da über einiges, was im Argen liegt, doch schon deutlich hinweg. Gerade bei der spielerischen Weiterentwicklung. Am Anfang der Saison hieß es ja, viele neue Spieler, wir müssen uns erstmal finden. Und ich sehe von den ersten 5 Spieltagen bis heute, also keine wirkliche deutliche Verbesserung.
Ich muss ja ehrlicherweise auch sagen, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber gefühlt spielt Frankfurt seit 3 Jahren keine gute, durchgängige, konsequente Bundesliga-Saison. Es war natürlich vieles ein Stück weit durch die Auftritte in den international vor allem, die dann vieles beschädigt haben, zu Recht, weil man wirklich, oder ich zumindest echt stolz war, wie sie da die deutsche Fahne hochgehalten haben, enden natürlich in dem Europa League-Sieg. Aber Bundesliga, Fußball ist halt dann auch noch, ja, anscheinend bei den Frankfurtern ein komplett anderes Thema. Und vielleicht magst du recht haben mit Tabellenstand und die Mannschaften, die vor ihnen stehen. Und ich schaue mir die Mannschaft an und sehe eigentlich, dass man dieses Jahr eine riesengroße Chance vergibt in aller Ruhe, sich frühzeitig fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Und dann muss ich sagen, mittlerweile langweilt es mich tatsächlich über den Fußball von der Eintracht zu sprechen, weil es ist einfach maximal durchschnittlich, es ist wenig schön anzugucken. Ich frage mich, warum du so einen Kader hast und so wenig draus machen kannst. Eigentlich müsste die Frankfurter Eintracht eine Mannschaft sein, die ein Stück weit für Furore sorgt und auch spielerisch überzeugt, und das tun sie einfach nicht. Und von daher ist ja der weitere Punkt, der mich am meisten interessiert, ist mit den Möglichkeiten, die sie nach dem Verkauf von Kolumbani hatten, was man dann daraus gemacht hat, sich auf 3, 4 Leihspieler ja, ein Stück weit zu verlassen, die eigentlich de facto keine Rolle spielen. Das hast du jetzt am Wochenende auch mal wieder gesehen, Van de Beek. Ja, es gibt halt einfach
Ekitike.
alles Rätsel auf.
Ja.
Ekitike, genau. Aber es gibt halt Rätsel auf. Und ja, was kannst du daraus machen? Am Ende musst du wahrscheinlich auch sagen, aus den Möglichkeiten zu wenig gemacht. Und wenn du am Ende, und das ist ja auch so, du hast dich jetzt auf die Tabelle bezogen, kann ich jetzt ganz genauso machen wie du und kann sagen, wenn du so weitermachst, dann wirst du dein blaues Wunder erleben und am Ende der Saison vielleicht irgendwo auf Platz 8, 9 landen. Und dann hast du eine Saison vor dir, die mit Sicherheit ein Stück weit weniger attraktiv ist, wenn du dich am europäischen Geschäft teilnimmst. Und die Gefahr besteht bei solchen Auftritten.
Und ich glaube auch, der Frankfurter Kader wird jetzt, was das Gehaltsgefüge auch angeht, mit Sicherheit nicht zu den günstigsten in der Liga gehören. Da wird sich in den letzten Jahren wahrscheinlich auch einiges nach oben hin verschoben haben. Ja, und bei den Wolfsburgern, ja, nach den beiden Führungen, alte Leier, wieder zu defensiv gestanden, wieder nur hinten reingestellt, aber das ist auch dieses typische Niko Kovac, ne? Kaum noch für Entlastung gesorgt und ja, aufs dritte Tor gegangen. Gut, am Ende stehst du wieder mit dem Unentschieden. Ich weiß gar nicht, wie vierte war es jetzt? Das war das vierte? Nee.
Siebte Unentschieden.
Siebte Unentschieden. Siebte Unentschieden. Also,
du stehst nach 23 Spielen punktgleich mit dem Tabellen-15. als VfL Wolfsburg mit ganz anderen Namen. Nichts gegen Bochum oder Union oder Gladbach oder wie die. Du bist noch hinter Augsburg, hinter Heidenheim, hinter Werder Bremen.
Ja.
Ja.
Gut.
Mach dich nicht unbedingt mehr sexy im
nee.
Sommer für den einen oder anderen Spieler.
Ja, richtig. So, letzte Woche haben wir eine schöne Überraschung am Sonntagnachmittag gehabt. Und an diesem Sonntag wohl auch wieder, denn Borussia Dortmund verpasst es, den Schnitzer von den Leipzigern am Samstagabend auszunutzen, sich da ein bisschen Luft zu verschaffen, auf 4 Punkte wegzuziehen auf Platz 4. Ja, und am Ende, nach zuletzt 6 Sieg.
War der Schiri schuld?
War mal wieder? Nein. Nein, aber nach zuletzt 6 Siegen gegen die TSG in Folge fängt der BVB sich zu Hause eine 2-3 Heimniederlage ein, wo es nach der ersten Halbzeit überhaupt nicht nach aussah. Zwar ging die TSG da früh in Führung durch Bebu. Ja, katastrophaler Fehlpass von Emre Can ging da ja zuvor.
Stopp!
Ja, und Stopp. Die Annahme, also, lass mich oder weiter, darf ich noch? Oder?
Ja, ja, okay. Ja, ja, klar.
Der Pass von Can ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass Nico Schlotterbeck da den Fehler macht, wie man es lernt. Man soll dem Ball entgegengehen und auf den Ball wartet. Und da spritzt dann Bebu dazwischen und ja, nagelt das Ding da unhaltbar zur Führung unter die Latte. Fabi?
Ja, ich wollte nur sagen, was in dem Moment Schlotterbeck gemacht hat, wahrscheinlich Picknick im Siegen Iduna Park. ja, ist ja wirklich so. Also das hast du ja dann auch in der Zeit mit dir gesehen. Also ich verstehe gar nicht, was da in ihm vorgegangen ist. Also dass du in der Situation, er hat ja auch noch das Blickfeld sozusagen mit oder den Blick aufs offene Spielfeld und steht und wartet, bis er dann irgendwann mal realisiert, oh, ich bin zu langsam oder ich bin nicht entgegengegangen. Also klar, den Ball so zu spielen, ist die eine, aber die größere Schuld würde ich tatsächlich Schlotterbeck geben, weil er halt einfach überhaupt nicht reagiert.
Mhm. Okay, sei es drum, der BVB lag 1-0 zu dem Zeitpunkt hinten. Wirklich geschockt waren die Dortmunder nicht, denn wir spielten weiter offensiven Fußball, näherten sich ein Tor davon Oliver Baumann an. Malen war es da, 2, 3 gute Chancen, Oliver Baumann richtig stark zur Stelle gewesen und dann waren es dann 2 Standardtore, die den BVB dann doch noch vor der Halbzeit in Führung brachten, nach der Führung von Malen und dann Schlotterbeck, der dann seinen Fehler wieder gut machte mit einem schönen Kopfballtor. ja, verfiel der BVB dann sowohl zum Ende der zweiten Halbzeit als auch zum Beginn der zweiten Halbzeit wieder, ja, in seine typische Lethargie. Wieder die zwei Gesichter vom BVB gesehen an diesem Spieltag. Und ja, die TSG kam immer wieder besser ins Spiel, nutzte zwei haarsträubende Ballverluste des BVB eiskalt aus, ziemlich effizient. Maximilian Bayer war da zweimal zur Stelle, erster Doppelpack in der Bundesliga. Ja, 64. Minute war es da, sprich 25 bis 30 Minuten hatte der BVB eigentlich noch Zeit, zumindest wieder zum Ausgleich zu kommen. Was aber im offensiven Bereich wirklich ziemlich harmlos war, was der BVB da noch auf die Beine gestellt hatte. Zum Ende war es noch einmal eine Kopfballchance von Emre Can, wo wahrscheinlich Mats Hummels besser den Kopfball hätte nehmen sollen. Aber am Ende hat die TSG das wirklich mit Mann und Maus richtig stark hinten verteidigt. Und ja, der BVB lässt Punkte im Kampf um die Champions League-Plätze liegen. Pfiff hinterher im Signal Iduna Park und die Luft für Edin Terzic. Weiß ich nicht. Der hatte in der Halbzeit wohl noch darauf hingewiesen, auf die schnellen Umschaltmomente der Hoffenheimer. Und ja, man sollte auf Ballverluste möglichst verzichten. Ja, es war mal wieder eine, ja, schwächere Leistung des BVBs.
Ja. Stimmt.
Ja.
Sehr gutes Fazit.
Ja.
Sehr gutes Fazit, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, die zweite Halbzeit. Das ist unerklärlich, wie man so den Rhythmus verlieren kann. Letzte Woche waren ja die Tennisbälle schuld, dass man 1-1 gegen Wolfsburg gespielt hat. Ich weiß nicht, was jetzt schuld war, dass man so eine
Der Schiri.
zweite Halbzeit spielt. Ja, der Schiri, okay. Irgendwas findet man immer. Aber ja, du hast es angesprochen. Ich glaube,
Vielleicht.
selbst dann eben selbst dann nach dem 3-2, ja, spielst du dir ja wenig hundertprozentige oder Ausgleichsmöglichkeiten. Oh ja, ist unerklärlich. Ich glaube, der BVB hatte einfach Glück Anfang der Rückrunde, dass sie verhältnismäßig leichtes Auftaktprogramm hatten und so natürlich auch ein paar Punkte sammeln konnten. Aber jetzt, wenn du schaust, das sind 6 Punkte auf Platz 3, das ist schwach. Klar, Edin Terzic muss angezählt werden, aber ich glaube auch, dass in der Mannschaft vielleicht dann auch nicht mehr steckt, also ja, wie es im Moment auf Platz bekommt.
Der nächste
Dann
Ulrich.
der nächste umbringt mir. Genauso kannst du dann aber auch einen der 12 Co-Trainer mit ins Boot nehmen, die ja
Ja.
da auch nicht umsonst mit auf der Bank sitzen. Oder wie viele das auch immer mittlerweile bei Dortmund sind. Und was man natürlich auch sagen muss, ich glaube, du hast jetzt noch die ein oder andere Woche tatsächlich mit Gegnern, die jetzt, ja, wie sagt man, ja, die du schlagen musst, und dann gehst du irgendwann mal zu Ende März tatsächlich dann in die ganz heiße Phase der Saison, wo du dann, glaube ich, ja, ein paar richtig knackige Spiele hast. Du hast die Bayern, du hast den VfB noch, du hast Leipzig noch, Leverkusen noch. Das sind auch alles Spiele, ja, wo du dann wirklich vermeintlich ja, in der aktuellen Form, ja, glaube ich, weniger aus- oder anrichten kannst in dem Sinne, und was für den BVB auch noch ganz klar ist. Zum einen bist du im Moment darauf angewiesen, dass du Woche für Woche punktest. Du willst dich direkt für die Champions League qualifizieren. Du hast jemanden im Nacken sitzen, der im Moment vielleicht auch nicht den allerbesten Eindruck macht. Aber es sieht halt in Summe wenig souverän aus. Und was für mich offensichtlicher denn je ist, dass die Mannschaft den Ansprüchen, die der Verein eigentlich auch hat, gar nicht gerecht werden kann, und das auch wie bei den Bayern, genauso auch bei den Dortmundern, vielleicht das Jahr der, wie sagt man da, Offenbarung, wo du einfach siehst, okay, dass radikal jeder Stein umgedreht werden muss, wenn du wirklich ja auch in den nächsten Jahren wieder ganz vorne mit dabei sein wirst. Es reicht einfach nicht.
Nee, es reicht einfach nicht mehr. Den Umbruch, den hat man zu spät wahrscheinlich eingeleitet, ähnlich wie bei den Bayern. Und du hattest die Woche, war das, glaube ich, Fabi, einen schönen Vergleich gezogen und hattest danach Italien geschielt und hast da so die ein oder andere Parallele so ganz grob gezogen zu einem Verein, der da Serienmeister war, viele Jahre am Stück.
Juve. Ja, tatsächlich. Ich glaube, da war es natürlich auch so, dass du über Jahre hinweg die Liga dominiert hast. Hast es dann irgendwo verpasst, den Kader entsprechend sinnvoll auch langfristig zu verstärken. Hast tatsächlich auch viele falsche Entscheidungen getroffen. Und die Konsequenz daraus war dann
Genau.
letztendlich, dass du seit 2, 3 Jahren der Musik hinterherläufst.
Richtig, wo das
Und auch
hinführen
nicht
kann, sieht
mal
man.
tatsächlich, und jeder, der sich mit dem italienischen Fußball ein bisschen auseinandersetzt, der weiß, dass es eine Mannschaft gibt aus Mailand, nämlich Inter, die einfach auch nochmal eine Klasse stärker ist. Also in vielerlei Hinsicht. Auch
Definitiv.
qualitativ besser besetzt ist.
Ja. So, bevor wir gleich die Serie A noch weiter unter die Lupe nehmen, Sören, haben wir noch ein Spiel,
So, mach das letzte Spiel fertig.
das
Jetzt
letzte
komm.
Topspiel. Nach einer
Topspiel,
wirklichen,
ja.
ja, Moment, nach einer
Darf ich dir
wirklichen,
eine Sache zu dem Spiel sagen?
ja.
Ich hoffe, dass der SC Freiburger auch am Freitag so auftritt, aus Bayern-Fansicht.
Also im SC Freiburg kann man, glaube ich, bei dem Spiel kann man als Freiburg-Fan, glaube ich, mit einer Niederlage leben, nachdem am Donnerstag wirklich eine ja, berauschende Gala ja, gefeiert wurde im Breisgau nach einem 0-2-Rückstand, ist die Mannschaft da noch mit 3-2 nach Verlängerung weitergekommen, hat sich da qualifiziert fürs Viertelfinale. Viertelfinale ist richtig, ne?
Achtelfinale.
Danke, Fabi.
Achtelfinale.
Achtelfinale. Trifft da jetzt wieder auf West Ham, gegen die sie auch schon in der Gruppe gespielt hatten. Aber was die Freiburger
Ja,
da.
das finde ich auch voll langweilig,
Ja, das
oder?
sollte auch
Tatsächlich,
verboten
vor allem für
werden.
die deutschen Mannschaften.
Ja. Das ist echt Kacke. Aber ich glaube, bei dem Spiel hat man jetzt am Sonntag auch gesehen, dass die Freiburger da wirklich auch gerade auch, weil der Kader ziemlich ja, minimiert war durch viele Verletzungen, dass sie da gerade in der zweiten Halbzeit schon arg auf dem Zahnfleisch gekrochen waren.
Ja, das hat man gesehen. Sind ja dann ja, ein, zwei Einzel in Führung gegangen durch einen Elfmeter von Grifo. Aber danach, selbst in der ersten Halbzeit, glaube ich, sah man das schon deutlich. Da war Augsburg die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit ja, war Freiburg platt. Das hat man gesehen. Dann hat Augsburg auch völlig verdient noch 2 Tore gemacht. Sie waren die bessere Mannschaft, haben auch nach dem Rückstand mutig ihr Fußball gespielt. Verdienter Sieg für Augsburg. Freiburg nimmt das sicherlich in Kauf, eben weil sie ja in der Europa League weitergekommen sind. Aber das hat man klar gesehen unter der Woche. Das war ein sehr intensives Spiel. Und Augsburg hat die Hausaufgaben gemacht und 3 Punkte geholt, ein bisschen mehr Ruhe reingebracht mit Blick auf Platz 16. Von daher glaube ich, ein recht erfolgreiches Wochenende für den FCA.
Ja, und die Freiburger Fabi sind jetzt 6 Spiele sieglos, 4 Auswärtsspiele in Folge verloren.
Na, dann passt ja, dass am Freitag der große FC Bayern kommt.
Nein, worauf ich
Da
eigentlich.
kann man ja vieles wieder gerade rücken, auf jeden Fall.
Na, worauf ich hinaus wollte, was das angeht, mit 29 Punkten sind die Freiburger ja auch immer noch, ich glaube, 8. oder 9. ist ja auch alles immer noch weiterhin in Schlagdistanz. Aber mit so einer Saison kann ja auch immer noch jeder zufrieden sein. Du hast halt enorm viel Verletzungspech, was die letzten Jahre in keinster Weise hattest. Und hast halt auch, ja, dieses Jahr vielleicht nicht das nötige Spielglück, was die Freiburger ja auch die letzten Jahre oft hatten.
Ja, brauchst du natürlich auch. Klar, du kannst es dann auch nicht immer erwarten. Man macht oft den Fehler, den mache ich selbst auch, dass man vieles aus diesem Jahr ein Stück weit projiziert auf das, was die letzten 2 Jahre von den Freiburgern kam, wo sie sich ja auch immer fürs internationale Geschäft qualifiziert haben. Wenn man dann getreu versucht, die Dinge einzuordnen, dann ist es schon auch nach wie vor eine ordentliche Saison, gebe ich dir ja vollkommen recht. Ich wollte tatsächlich auch noch mal was zur Europa League sagen, weil man die ja immer so ein, wie sagt man da, ein Stück weit
Links liegen lässt.
links liegen lässt, aber was mir total gut gefällt dieses Jahr ist, wenn man sich das Achtelfinale anguckt, was da doch für Mannschaften dabei sind, wo man vielleicht eher aus der Champions League kennt. Du hast Sporting Lissabon, du hast Liverpool, AS Rom, Olympique Marseille, Benfica Lissabon, AC Mailand, ich finde das hoch, hoch spannend und das ist wahrscheinlich die beste Europa League-Saison, zumindest von den Namen her auch in der K.O.-Phase. Wahrscheinlich jemals, oder? Darf ich das so sagen?
Ja.
Leverkusen darf man auch nicht vergessen. Selbstverständlich.
Nee, also wird spannend sein, wie es danach weiter mit den nächsten Auslosungen kommt, ne? Da kann schon das ein oder andere Finalspiel eventuell dann schon im Viertelfinale kommen, ne? Aber schauen wir mal. Du hast den FC Liverpool angesprochen, Jürgen Klopp auf seiner Abschiedstour, den ersten von vier möglichen Titeln schon mal eingeheimst, jetzt am Wochenende 1:0 im Carabao Cup gegen Chelsea. Mal schauen, ob da der nächste Titel jetzt demnächst dann in der Euroleague eventuell folgen wird. Wen haben sie, Fabi? Liverpool? Ist das jetzt auf dem Schirm? Ich habe das gar nicht gerade auf dem Schirm.
Partner Prag, oder?
Prag, okay.
Glaube ich.
Ja gut. Sollte auch.
Wie gewöhnlich gut informiert.
Wie immer, wie immer. Wie immer. Kein Grund zu klagen.
Okay, dann sind wir beim Gewinner des Spieltags, oder?
Yes. Der Gewinner des Spieltages. Ich würde wieder den Blick gen zweite Liga gehen. Für mich ist es diesmal Steffen Baumgart. Erstes Spiel beim HSV zu Hause. 1:0 gegen Elversberg gewonnen. Hat sofort bei der PK gesagt, will nicht Dritter werden, um es zu vermeiden, gegen den 1. FC Köln dann, wenn es ganz blöd läuft, dann die Relegation spielen zu müssen, will er Zweiter aufsteigen. Und ich drücke wirklich dem HSV wirklich beide Daumen, dass es dieses Jahr nach dem FC St. Pauli als Zweiter auf jeden Fall klappt. Und ich glaube, mit Steffen Baumgart wird das dieses Jahr klappen.
Das ist tatsächlich interessant, wobei ich ja sagen muss, ich hatte am Freitag das große Glück, abends zweite Liga zu gucken.
Megaspiel.
Ich habe mir nämlich, ja, und ich habe mir das Topspiel fast in gesamter Länge angeguckt, nämlich Pauli gegen Kiel. Und ich war wirklich tatsächlich sehr, sehr angetan, weil es wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel war. Ich fand auch, dass es vom spielerischen her oder auch vom technischen Niveau her wirklich sehr, sehr ansehnlich war und war da wirklich sehr begeistert vom Auftakt in meinem Fußballwochenende.
Ja, das stimmt. Also ist es jetzt, wer ist der Gewinner des Spieltages für dich?
Für mich? Ganz klar, der Mann, der seinen ersten Bundesliga-Doppelpack erzielt hat, nämlich Maximilian Bayer. Und ich glaube, um mal den Sören zu spielen, dass er sich langsam in EM-Form spielt und bringt und für Aufmerksamkeit so beim Bundestrainer. Da hat ja bekanntlich mittlerweile jeder die Chance. Mag wahrscheinlich die Verzweiflung sein.
Ja, ich hab zwei Gewinner, einmal außerhalb der Bundesliga. Oliver Glasner, geglücktes Debüt für Crystal Palace, 3:0 gegen Burnley. Ich habe da auch ein paar Interviews gesehen, also es scheint sehr gut angekommen zu sein in London. Und in Deutschland natürlich die Fans. Ich glaube, ganz klar, Gewinner haben sich durch den Protest den Fußball zurückgeholt. Großes Kompliment an alle Protestaktionen, die friedlich verlaufen sind. Ganz klar, also die Fans gewinnen des Spieltags.
Gut, das Thema rollen wir dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal aus.
Ganz ehrlich, wann protestiert mal jemand für den hundertprozentigen Fußballfan und der für jeden Monat oder jeden Monat bei Sky bezahlen muss und das Zone bezahlen muss. Wann geht mal für mich jemand oder schmeißt für mich mal jemand den Ball? Das finde ich auch teuer. Ja, ist so. Du lachst. Für mich protestiert keiner.
Ja, aber das gut. Problem der Gesellschaft, Fabi, der heutigen. Aber bevor wir da jetzt weiter darauf eingehen.
Hauptsache für 17 Euro. Wie hat Uli Hoeneß damals, dass ihr für 12 Euro pro Spiel ins Stadion gehen könnt und für die scheiß Stimmung seid ihr doch verantwortlich.
Ja, da war mal was.
Wie auch immer.
Ganz, du hast Oliver Glasner angesprochen, Sören. Wir hatten doch damals, glaube ich, wo er von Frankfurt dann gegangen ist, haben wir schon gesagt, greift ein Regal höher. Ob es jetzt mit Crystal Palace wirklich der Verein war, den er sich vorgestellt, aber gewünscht hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass er dort schon die Möglichkeit hat, auch sich selbst was aufzubauen. Ich glaube, das wäre in anderen Vereinen vielleicht dann eben auch bei Top-Adressen nicht unbedingt möglich gewesen. Und als Zwischenschritt finde ich das gar nicht mal so schlecht. Du gehst zum gestandenen Premier League-Legisten, der sicherlich auch in den nächsten Jahren einen Umbruch im Kader vollziehen wird. Und da hat er großen Einfluss. Und der ist sehr, sehr, glaube ich, sehr willkommen, wurde er geheißen. Und von daher glaube ich schon, dass das ein sehr, sehr kluger Schritt von ihm ist.
Ja, gut. Alles klar. Dann haben wir's. Was steht heute noch an, Fabi?
Heute? Heute kommt kein Fußball, oder?
Oder ja, deswegen frage ich nämlich.
Klar kommt heute Fußball.
Da wollte ich jetzt den Überleitung zu Sören nämlich dann. Schaust du heute mal bei der Baller League rein, Fabi?
Ja, auf gar keinen Fall. Ehrlicherweise weiß ich auch gar nicht, wo das läuft, um ehrlich zu sein. Also wo läuft das? Auf welchem Programm?
ProSiebenMax und natürlich auch auf Twitch.
Okay, also nee, tatsächlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, weil ich es böse meine. Es mag durchaus interessant sein, aber irgendwie hat mich das Interesse tatsächlich nicht gepackt. Ich kann es auch gar nicht erklären, aber das ist nicht wirklich so, dass ich jetzt sage, es zieht mich jetzt vom Fernseher selbst auch mal ein paar Minuten reinschauen. Also da bin ich wirklich komplett raus, ohne wertend zu sein.
Okay, dann bekommst du von mir jetzt eine Hausaufgabe auf, Fabi, weil ich da nämlich heute noch keine Zeit
habe. Also ich schaue das heute nicht.
Nein, du sollst auch gar nicht. Du bist ja perfekt im Googlen. Guck mal bitte nach, welcher Bundesliga-Trainer bisher die meisten Punkte gesammelt hat. Egal für welchen Verein. Einfach eine Auflistung, welcher bis jetzt die meisten Punkte geholt hat. In der Bundesliga. Ich frage deswegen, weil nämlich am Wochenende Massimiliano Allegri die 1.001. und 1.002. Punkt mit Juve und da, wo er halt überall Trainer war, geholt hat in der Serie A. Also 1.002 Punkte sind zu knacken.
Das kann mit Sicherheit kein Bayern-Trainer sein, weil die haben ja einen sehr hohen Verschleiß in den letzten Jahren.
Ja, vielleicht kriegen wir es ja bis zur nächsten Folge. Guck mal nach, das würde mich interessieren. Gut, Jungs, dann eine schöne weitere Woche noch. Lasst euch nicht stressen.
Euch auch.
Fabi, wir sehen uns am Freitag.
Ich mal dein neues Pult zum Einsatz hier im Podcast.
Du, da können wir mal
gespannt sein.
Da können wir mal schauen, wenn wir da ein paar schöne Interviews demnächst haben oder ein paar Musikwünsche, neue Singles.
Mit uns selbst.
Mit uns selbst, genau. Fabi wird auch ziemlich Karaoke versiert sein. Vielleicht kriegen wir da was am Wochenende gezaubert. Schauen wir mal.
Ja. Guck mal.
Alles klar. Gut, macht es gut.
Macht es besser. Schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Bis zum nächsten Mal.